Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, wer sich auf eine längere Wanderung begibt, es soll Leute geben, die das gerne tun, macht sich vorher Gedanken über den Weg und das Ziel. Und je nachdem, wie sich der Weg gestaltet, wählt der Wanderer die Dinge aus, die ihm helfen werden, das Ziel möglichst gut zu erreichen. Es gibt so ein Motto einer Firma für Outdoor-Bekleidung. Es kommt nicht darauf an, viel mitzunehmen, sondern das Richtige. Überträgt man dies auf das Leben eines Christen und der christlichen Gemeinde, fallen sofort Vergleichspunkte auf. Das Ziel, auf das sie zustrebt, steht fest. Es ist das himmlische Jerusalem, wie es in der Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wird. Das ist der Ort, wo wir hinwollen. Die ewige, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Da wollen wir hin, wo wir endgültig von unserer Sünde und unserem Drang zur Selbstbestimmung befreit sind. Das ist das große Ziel. Das Mittel, mit dem wir dieses Ziel erreichen, ist auch klar. Es ist Gottes Wort. Unter anderem ist es die Offenbarung von Johannes. Wer sich daran hält und dem glaubt, was dort geschrieben ist, der kommt durch ans Ziel. Kommen wir zu dem Weg dahin. Mittel und Weg zum Ziel sind eng miteinander verwoben. Denn Gottes Wort hilft uns über den Weg zum Ziel nicht zuletzt dadurch, dass es uns über wesentliche Merkmale des Weges im Voraus aufklärt. Die Offenbarung von Johannes beginnt ja mit dem Vers: In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, damit er denen, die ihm dienen, zeigt, was sich in Kürze ereignen muss. In Kürze. Das heißt, Christen zu allen Zeiten waren und sind davon angesprochen, was Johannes aufgeschrieben hat. Was beschrieben wird, stand und steht allen unmittelbar bevor, in Kürze. Unmittelbar steht es bevor. Alle sind schon mittendrin und sind schon mehr oder weniger von dem betroffen, was in der Offenbarung geschrieben wird. Zugleich aber wird in der Offenbarung an manchen Stellen beschrieben, was unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus Christus geschieht. Dies aber nicht in der Art und Weise, dass man den Termin ausrechnen, auch nicht, dass man ihn abschätzen kann. Vielmehr wird es so beschrieben, dass Dinge, die es vorher schon gegeben hat, am Ende Überhand nehmen. Und dies betrifft die Leiden der Gemeinde in der Welt insbesondere. Es ist von unserer Seite aus nicht möglich, genau festzulegen, welches Maß an Leiden und Unterdrückung das unmittelbare Ende unzweideutig anzeigt. Weil Christen haben schon in der Vergangenheit viel gelitten. Sich schwer eine Steigerung vorstellen. Die Offenbarung von Johannes schildert dennoch ungefähre Merkmale der Zeit vor dem Ende. Dies zu wissen ist für jede Generation von Christen relevant, weil sie die letzte sein kann, bevor Christus wiederkommt. Und jede Generation erfährt solche Dinge, wie sie die letzte Generation auch erfahren wird, nur in geringerem Maße. Am Ende, scheinbar am Ende, das ist das Thema der Predigt. Der Predigttext ist Offenbarung, Kapitel 11, Verse 7 bis 10. Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen. Es wird sie besiegen und sie töten. Ihr Leichnam wird auf dem Platz mitten in der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Menschen aus aller Welt, aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen sehen ihren Leichnam 3,5 Tage. Sie lassen nicht zu, dass ihre Leichname beerdigt werden. Alle Menschen auf der Erde werden sich über ihren Tod freuen. Sie werden jubeln und sich gegenseitig Geschenke schicken, denn diese 2 Propheten waren ihnen zur Qual geworden. Zwei Dinge werden hier genannt, die jene Zeit, unmittelbar bevor Christus wiederkommt, kennzeichnen. Darüber Bescheid zu wissen, ist nicht müßig, sondern gehört zur richtigen Ausrüstung für die Wanderung mit dazu. Das erste betrifft den Auftrag, dessen wegen Gott die Gemeinde in der Welt zurückgelassen hat. Punkt 1 lautet: Die Gemeinde wird ihr Zeugnis vollenden. Davon ist im Predigtext kurz am Anfang die Rede in einem Nebensatz. Wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Sie, das sind die 2 Zeugen, von denen in den vorhergehenden Versen die Rede gewesen ist. Sie werden zugleich als die 2 Ölbäume und als die 2 Leuchter beschrieben, die vor dem Herrn der Erde stehen. Aus Offenbarung 1, Vers 20 wissen wir, dass die 7 Leuchter die 7 Gemeinden symbolisieren und die 7 Gemeinden wiederum repräsentieren die gesamte christliche Kirche. Die 2 Zeugen, die 2 Leuchter, die 2 Ölbäume stehen für die ganze christliche Gemeinde aller Zeiten. Wenn also diese Gemeinde ihr Zeugnis vollendet hat, dann Punkt, Punkt, Punkt. Die Gemeinde wird ihr Zeugnis vollenden. Der Auftrag, zu dem Gott seine Gemeinde hier auf der Erde gelassen hat, wird ausgeführt werden. Der Auftrag lautet, dass das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus in der ganzen Welt verkündigt wird. Und darum ist es tröstlich zu wissen, dass die Gemeinde am Ende in Gottes Augen, die Gemeinde aller Zeiten, ist am Ende in Gottes Augen nicht an diesem Auftrag gescheitert. Das soll uns ermutigen, an diesem Auftrag froh teilzunehmen, in dem Wirkkreis, den Gott uns zugeteilt hat. Dass dieser Auftrag am Ende vollendet wird, schließt nicht aus, dass wir tatsächlich auch an diesem Auftrag, weil wir ihn vernachlässigen, schuldig werden. Das ist wieder diese Spannung zwischen göttlicher Souveränität und menschlicher Verantwortlichkeit, die man nicht logisch auflösen kann. Es stimmt, wir werden schuldig, weil wir häufig feige und träge sind. Und wenn wir etwas vom Evangelium bezeugen, ist es oft nur die halbe Wahrheit. Das Gericht sparen wir uns am liebsten auf. Hinzu kommt, dass Christen untereinander zerstritten sind und nach außen keine sichtbare Einheit erkennbar ist. Tja, diese Gemeinde gebraucht Gott, diese Gemeinde, die so unvollkommen ist, die gebraucht er und erfüllt mit ihr als Werkzeug seinen Willen. Das beschämt uns einerseits, aber dass Gott das tun kann, macht seine Allmacht und Weisheit aus und ist wunderbar zu wissen. Es mag uns anspornen, ihm noch mehr zu dienen als bisher. Mag sich jeder von Herzen in diesen Auftrag der Gemeinde einbringen, denn es ist ein Unternehmen, das nicht scheitert, weil Gott es zur Ausführung bringt. Also am Ende ist der Auftrag der Mission nach dem Willen Gottes und zu seiner Zufriedenheit erfüllt, vollendet. Das ist damit gemeint, vollendet. Das ist nicht gemeint, dass Gott irgendwann die Schnauze voll hat, ihr kriegt es doch nicht gebacken, also machen wir jetzt Schluss. Es ist hier vollendet. Es ist dasselbe, was Christus eben sagt, als er am Kreuz stirbt. Es ist vollbracht. Ein Werk Gottes ist getan. Ab wann kann denn davon die Rede sein, dass Gottes Auftrag der Mission erfüllt ist? Die Antwort lautet, von unserer Seite aus kann nie davon die Rede sein. Wir haben keine genauen Kriterien zur Hand, anhand derer Gott beschließen wird, es ist genug. Christus hat gesagt, Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen es hören, danach kommt das Ende. Das ist eine ungefähre Angabe, an die man sich halten kann. Das Ende kommt nicht eher, als bis das Evangelium in der ganzen Welt verkündet worden ist. Sie ist aber nicht so auf die Goldwaage zu legen, dass wenn irgendwo in der Welt noch irgendein Volk lebt, das wir noch gar nicht kennen, das Evangelium noch nicht gehört hat, dass Christus dann noch nicht wiederkommen könnte. So ist es nicht gemeint. Es ist eine grobe Angabe. Es geht auch nicht so, dass die Gemeinde von sich aus sagt, dass sie meint, jetzt ist der Auftrag erfüllt, wir haben allen Menschen das Evangelium bezeugt, jetzt hören wir auf mit der Mission. Die Gemeinde kann sich nicht selbstmächtig ein Urteil Gottes anmaßen, weil es vorbei ist. Es geht nicht. Die Gemeinde hat den Auftrag zur Mission, bis Jesus wiederkommt. Die Gemeinden finden um sich herum immer Nichtchristen, denen sie nach ihren gegebenen Möglichkeiten das Evangelium bezeugt. Also, nie hört die Gemeinde von sich aus mit der Mission auf, etwa gemäß dem Motto, ja, wir haben den Auftrag jetzt erfüllt, jetzt warten wir, bis Jesus wiederkommt, das kann ja nicht mehr lange dauern, weil wir sind ja fertig. Nochmal, von ihrer Warte aus gesehen, ist die Gemeinde mit diesem Auftrag niemals fertig. Von Gottes Seite aus sieht es anders aus. Er sagt irgendwann, fertig. Wir kriegen davon aber erst einmal nicht mit. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, wissen wir, aha, jetzt ist vorbei. Wir werden vorher nicht mit dem Auftrag zur Mission aufhören. Also vielmehr erfährt die Gemeinde, und das wird zum Ende hin zunehmen, dass sie nicht mehr wirken kann. Und dies wird eintreffen, wenn der Auftrag zur Mission in Gottes Augen erfüllt sein wird. Wann das der Fall ist, weiß die Gemeinde nicht. Sie wird es auch nicht erfahren, wann es soweit ist. Wenn der Auftrag in Gottes Augen erfüllt sein wird, wird die Gemeinde noch weiter versuchen zu missionieren. Aber ihre Kraft wird schwinden, ihr Licht wird mehr und mehr erlöschen. Die Gemeinde weiß erst dann, wenn Christus wiederkommt, dass ihr Auftrag erfüllt ist. Somit ergibt sich also eine Zeitspanne, Am Anfang steht die Erfüllung des Auftrags in Gottes Augen. Der liegt irgendwann in der Geschichte. Wir haben keine Ahnung, wann. Ungefähr haben wir schon eine Ahnung. Er liegt, würde ich klar sagen, in der Zukunft. Das ist der Anfang der Zeitspanne und das Ende der Zeitspanne wird durch die Wiederkunft von Jesus markiert. Und was in dieser Zeitspanne geschieht mit der Gemeinde, fasst der zweite Predigtpunkt zusammen. Zweitens also, danach, wenn sie den Auftrag vollendet hat zur Mission, danach wird sie gewaltsam mundtot gemacht. Der Predigttext schildert in symbolischer Weise, wie es der Gemeinde in jener Zeit ergehen wird. Wenn die Gemeinde ihren Auftrag in Gottes Augen erfüllt haben wird, kommt das Tier aus dem Abgrund. Das Tier wird gegen sie kämpfen. Das ist nichts Neues, dass das Tier gegen die Gemeinde kämpfen wird. Aber dann kommt etwas Neues. Es wird sie besiegen und sie töten. Auch dies ist symbolisch zu verstehen. Es ist nicht so, dass alle Christen hingerichtet werden. Es ist nicht in erster Linie physischer Tod gemeint. Der physische Tod ist in der Offenbarung in der Regel ein Sieg. Wer den Märtyrertod auf sich nimmt, hat in den Augen der Offenbarung gesiegt. Jetzt ist aber hier davon die Rede, dass das Tier die Gemeinde besiegt. Der Tod der Gemeinde ist im geistlichen Sinn zu verstehen. Nicht, dass sie vom Glauben abfallen wird. Nicht, dass sie gar kein Zeugnis mehr geben kann, aber sie wird in ihrer Rolle als Zeugin für das Evangelium erblassen. Ihre Funktion als Leuchter, als Ölbaum in der Welt, der wird schwinden. Sie wird vor der Welt klein und unbedeutend erscheinen. Sie wird verachtet, weil sie so schwach ist. Auch werden viele Christen umgebracht werden. Das hat es vorher auch schon gegeben. Neu ist, dass nachdem der Auftrag der Mission erfüllt ist, dass Gott es fügen wird, dass die Gemeinde gegen das Tier geistlich nichts mehr ausrichten kann. Gegen seine Verführungsmacht wird sie dann hilflos dastehen. Sie selbst würde ganz verführt werden, wenn Gott nicht vorzeitig eingreifen würde. Die Rede ist in Vers 7 von dem Tier. Das ist ein bestimmter Artikel. Dies geschieht, obwohl Johannes in der Offenbarung zum ersten Mal von diesem Tier spricht. Aber er sagt gleich vorweg, das Tier. Wenn er von dem Tier spricht, dann meint er jenes Tier, das der Prophet Daniel in einer Vision geschaut hat. In Daniel Kapitel 7 ist es in einer Reihe von vier Tieren das letzte Tier. Ein furchterregendes Tier, eine grausame Bestie. Es hatte große Zähne aus Eisen, mit denen es alles zermalmte. Und was es nicht hinunterschlingen konnte, zertrat es mit den Füßen. Dann erklärt ein Engel Daniel die Bedeutung des vierten Tieres. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das anders ist als alle vorhergehenden. Es wird alle Völker der Erde zermalmen, verschlingen und zertreten. Dann erklärt der Engel weiter, dass ein König in diesem vierten Reich das Volk Gottes unterdrücken wird für 3,5 Jahre. Und dann heißt es, dann aber tritt das himmlische Gericht zusammen und nimmt ihm seine Macht. Er wird endgültig vernichtet. Das Tier symbolisiert Reiche, Königreiche, Staaten, die anstelle Gottes die Herrschaft auf der Erde beanspruchen. Es sind böse Reiche mit bösen Herrschern, die von dem Bösen inspiriert werden und gegen Gott und sein Volk handeln. Das Tier, wie es bei Daniel beschrieben wird, passte zur Zeit von Johannes sehr gut auf das Römische Reich. Im Machtbereich des Römischen Reiches wurde Christus getötet und wurde die Gemeinde vielfach verfolgt. Das Tier hat sich im Laufe der Geschichte in verschiedenen Staaten und ihren Herrschern gezeigt. Am Ende, kurz vor der Wiederkunft von Christus, wird es ein Herrschaftssystem geben, dem die Gemeinde geistlich nichts entgegensetzen kann, weil Gott sie in die Hand dieses Reiches gibt. Die Gemeinde wird geistlich wie tot sein. Ihr Leichnam, übertragen gesprochen, wird der Welt zur Schau gestellt werden. Sie liegt unbegraben auf dem Platz der großen Stadt, verachtet und verhöhnt. Die Rede ist in Vers 8 von der Stadt. Wenn in der Offenbarung von der Stadt die Rede ist, dann ist Babylon gemeint. Die große Stadt, die große Hure. Damit ist symbolisch nicht eine bestimmte Stadt gemeint, sondern alle Götzendiener miteinander auf dem ganzen Erdenrund, die von ihrer Mutter Babylon genährt werden. Der Ursprung dieser Verbindung liegt im Turmbau zu Babel und in dem Gericht, das Gott durch das babylonische Reich über Israel gebracht hat. Babylon, die Mutter aller Gottlosigkeit. Offenbarung 17. Geistlich verwandt mit dieser großen Stadt Babylon und zu ihr gehörig sind eben solche Städte wie Sodom, von dem Vers 8 die Rede ist. Zu Babylon gehört dem Wesen nach das alte Ägypten. Auch die Stadt, in der Christus gekreuzigt wurde, das damalige Jerusalem, wird als Babylon zugehörig ausgewiesen. Die Menschen in der Welt, die aus der Stadt Babylon, werden sich 3,5 Tage an dem Anblick der hilflosen Gemeinde weiden. Sie werden sich darüber freuen, dass die Qualen, mit denen die Gemeinde sie gequält haben, ein Ende hat. Die Menschen werden befreit aufatmen, weil das Evangelium mit dem Ruf zur Umkehr und mit der Warnung vor Gottes Gericht nicht oder kaum noch verkündigt. Sie jubeln, weil sie endlich ohne durch Gottes Wort im Gewissen gequält zu werden, sich ihren Sünden hingeben können. Die Zeitangabe von den 3,5 Tagen leitet sich aus dem Zusammenhang her und ist ebenfalls bildlich zu verstehen. Die 3,5 Tage sind ein Kontrast zu den 3,5 Jahren. Die 3,5 Jahre bezeichnen die Zeit, in der die Gemeinde wirken kann. Vergleichsweise damit sind die 3,5 Tage eine kurze und von Gott genau abgemessene Zeit, in der sie nicht mehr wirken kann. Und in dem sie in der Welt wie Aussatz existiert. In der Zeit, in der sie nicht wirken kann, in der sie weltweit gegen die Verführungskünste kein wirksames Zeugnis aufbieten kann, bleibt sie dennoch von Gott bewahrt. Von Bedeutung ist die Erwähnung von der Kreuzigung Christi, ist ja davon die Rede, von der Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Dieser Hinweis ist nicht zufällig. Eine Verbindung, auffällige Parallele zwischen Christus und der Gemeinde ergeben sich hier. Christus konnte 3,5 Jahre öffentlich wirken, dann wurde er gekreuzigt und lag 3 Tage im Grab. Die Gemeinde wirkt, bildlich gesprochen, öffentlich 3,5 Jahre in der Welt. Dann stirbt sie, was das öffentliche Zeugnis anbetrifft, wenn Gott den Auftrag zur Mission als erfüllt ansieht. Dann bleibt sie noch 3,5 Tage auf dem Platz der großen Stadt Babylon, auf dem Schauplatz der Welt, wo sie verachtet und wirkungslos liegen gelassen wird. wie eine Leiche in der Ecke. Die Gemeinde ist das wandernde Gottesvolk. Sie wandert durch die Zeit hindurch ihrem Herrn entgegen. Während dieser Zeit ist Gott bei ihr und nimmt sie geistlich in Schutz. Was auf diesem Weg geschehen wird, wissen wir im Einzelnen nicht. Aber der Predigtext gibt einige Grundlinien an, die ich versucht habe aufzuzeigen, was uns auf dem Weg erwartet. Einiges möchte ich darum am Schluss noch einmal zusammenfassen, was diesen Weg kennzeichnet, auf dem wir uns befinden. Das Erste ist, die Gemeinde ist in der Welt und bezeugt das Evangelium nach Kräften, bis Christus wiederkommt. Das Zweite, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte wird Gott die Mission als erfüllt ansehen. Die Gemeinde wird von Gott für eine relativ kurze Zeit leidend und wirkungslos in der Welt zurückgelassen. Drittens, die Gemeinde kennt den von Gott bestimmten Zeitpunkt und die Zeitdauer, die darauf folgt, nicht. Sie spekuliert auch nicht darüber, ob dieser Zeitpunkt wohl schon eingetreten sei oder bald eintreffen werde. Viertens, die Gemeinde richtet sich, anstatt zu spekulieren, realistisch auf einen wachsenden Widerstand gegen das Evangelium ein. Sie wirkt in der Welt, bis Christus wiederkommt, wird aber kurz vor seinem Kommen an ihrer eigenen Wirkungslosigkeit und der Verachtung durch die Welt schier verzweifeln. Fünftens, bevor die Gemeinde durch die Macht der Verführung aufgerieben wird, kommt Christus wieder. Und wenn er da ist, weiß sie, dass sie alles durchgestanden hat. Das Sechste, die Erfahrung, dass das Evangelium keine heilsame Wirkung mehr zeigt, kann zu Zweifeln am Evangelium selbst führen und kann zu Versuchen führen, von Seiten der Gemeinde etwas an der Botschaft zu verändern, damit es in den Ohren der Welt besser klingt. Mit diesen Grundlinien haben wir keinen Endzeitfahrplan. Aber wir haben einen groben Kompass. Die Gemeinde weiß, sie muss auf der Wanderung vieles erdulden. Und am Ende wird es ziemlich arg. So ziemlich am Ende des Weges wird es ihr vorkommen, dass sich kurz vor dem Ziel doch ein Abgrund auftut, den sie nicht überwinden kann. So wird es ihr erscheinen. Gott aber wird es ihr schenken, dass sie auf diesem Weg ausharrt und weitergeht. Das große Fest hemmungsloser Selbstbestimmung wird je ein Ende finden, wenn Christus wiederkommt. Dann wird er, der selbst nach 3 Tagen auferstanden ist, seine Gemeinde aus dem Staub der Erde erhöhen. Amen.